Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 156 am 12. September 2024. Ich bin Kerstin Kuhnekart und heute spreche ich mit Pamela Vogt von Baku, Bauen mit Kunststoffen. Los geht's. Willkommen im Architekturfunk, Pamela Vogt. Du bist Architektin und betreust seit 2008 gemeinsam mit deiner Kollegin Elke Genzel die Sanierungen von Kunststoffbauten. Eure Arbeitsgemeinschaft heißt Baku, Bauen mit Kunststoffen. Außerdem forschst du zeitweise an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und davor hast du an der Bauhaus-Universität Weimar Architektur studiert. Dort hast du auch gelehrt und geforscht. Dort fing deine Forschung an zum Thema materialgerechtes Entwerfen und Konstruieren mit faserverstärkten Kunststoffen. Deine Dissertation hatte das kunsthistorische Thema die Pionierphase des Bauens mit glasfaserverstärkten Kunststoffen 1942 bis 1980. Erstmal als Einstiegsfrage, was fasziniert dich an Kunststoffen?
Also mich fasziniert vor allen Dingen die faserverstärkten Kunststoffe. Das sind nämlich die, mit denen wir am besten bauen können. Die nehmen die Last auf, die sind haltbar, also wahnsinnig lange haltbar. Sie sind sehr flexibel, leistungsfähig. Und das sagt es dann eigentlich schon. Wir können viel damit machen in der Architektur, im Hochbau. Und was mich inzwischen auch fasziniert, ist, dass sie wahnsinnig gut reparierfähig sind. Das war für mich dann im Laufe der Zeit auch eine große Überraschung und bestätigt sich bei jedem einzelnen Projekt. Ach so, und natürlich, sie sind wirklich vielfältig. Die meisten denken ja immer, es gibt die Architektur und Kunststoff. Das stimmt überhaupt nicht. Also es ist genauso vielfältig wie Holz, wie Beton. Es kommt einfach auf diejenigen drauf an, die sie verarbeiten, ist in dem Fall falsch, sondern eher mit ihnen arbeiten, mit ihnen entwerfen, mit ihnen träumen.
Jetzt, wo so viel seit relativ kurzer Zeit über die Bauwende und umweltfreundliche Baustoffe gesprochen wird, haben die Kunststoffe da einen schlechten Stand bekommen?
Allgemein ja, natürlich. Übrigens nicht erst seitdem. Also das war auch ein Grund, warum man dann aufgehört hat, Kunststoffbauten herzustellen. Die Pionierphase.
In den 80ern dann?
Genau. In den 70er Jahren kam einfach schon die erste Ökobewegung sozusagen. Und das war ja auch wichtig. Also es war einfach klar, wir können nicht mehr so weitermachen. Die Erde, wir machen die Erde kaputt. Wir haben ein riesiges Müllproblem. Jetzt wird immer so getan, als ob das alles neu ist. Es ist nicht neu. Wir haben nur regelmäßig wieder weggeguckt. Es ist traurig. Ich kann dann immer sagen, das ist einer der Gründe, warum ich sehr gerne in der Sanierung bin. Ich bin auf der ethisch guten Seite. Ich will sie ja erhalten. Ich will, dass sie dauerhaft verwendet werden und kein Abfall werden. Daher auch jetzt diese weitere Umnutzungen, auch da der gleiche Ansatz. Ich bin wirklich auch skeptisch, was Neubauten angeht.
Mit Kunststoffen.
Trotzdem ich ja spezialisiert bin auf eine ganz bestimmte Sparte der Kunststoffe. So, jetzt kommt ein bisschen Grundlagen. Nicht nur die Faserverstärkten, es sind einfach die langhaltbaren Duroplasten. Das sind die, die nicht wieder aufschmelzbar sind. Das ist ganz wichtig.
Also die nicht was?
Nicht wieder aufschmelzbar. Wir können sie nicht recyceln. Punkt.
Nur häckseln, ja.
Nur häckseln. Also jegliches, wenn man behauptet, es ist Recycle. Recyceln bedeutet aufspalten im Original. Das können wir nicht. Das ist dort nicht möglich chemisch. Wir können sie eben nur umwandeln. So klein wie möglich oder halb groß, keine Ahnung. Die man recyceln kann, das sind die Thermoplasten. Das ist das, was uns umgibt, was übrigens die größte Müllklasse ist. Und Gummi.
Obwohl sie recycelbar sind, größte Müllklasse, auch interessant.
Ja, deswegen, weil sie so schön umformbar sind. Also das ist ja auch ein herstellungstechnisch ein großer Vorteil, dass sie so umformbar sind.
Man kann sie wieder einschmelzen, was komplett Neues daraus machen.
Ja, nicht nur das, man kann sie auch für die Erstproduktion erstmal in Flüssigform bringen und dann formen.
Ja, genau.
Bei uns sind die zwar auch flüssig, aber wenn die einmal ein bisschen ausgehärtet oder ganz ausgehärtet sind, das war's dann.
Und das sind bei uns heißt bei uns in der beim Bauen. Da braucht man die eben da gehen die thermischen nicht, sondern die verstärkten müssen.
Das kann man jetzt so leider auch nicht sagen, aber Schwerpunkt ist dann einfach die Duroplasten. Historisch gesehen, in Zukunft wird sich das noch entscheiden. Da gibt es viele Forschungen jetzt auch, weil wir ja das Problem Recyceln haben, dass man halt thermoplastische nimmt. Das Problem ist aber, Bauen hat halt doch sehr hohe Temperaturen. Also wir haben Zulassung, das sind 67 Grad. Da gibt es aber einzelne Positionen, da wird es eben auch mal 100 Grad Sonneneinstrahlung, was weiß ich, Brand und sowas. Und das heißt, wir brauchen wirklich welche, die das aushalten. Naja, und da nützt uns nichts, wenn dann der Umformungsprozess eines Recyclings startet bei Thermoplasten. Ja. Und es gibt aber welche, die halt höhere Temperaturen abhalten und sind aber nicht, also tatsächlich nicht im tragenden Bereich oder selbsttragenden Bereich verbreitet.
Du berätst ja auch zu Kunststoffbautensanierung. Sind viele davon erhalten, eben weil es Kunststoffbauten sind?
Also die 1960er, 70er sind mein Schwerpunkt. Und ja, es sind super viele erhalten, wobei jetzt sicher ist, es wurden gar nicht so viele gebaut. Also wenn ich jetzt sage, es sind viele, sind das halt mal 50 Stück pro Typus, wenn es gut lief damals in der Serienproduktion. Das ist in allen anderen Industrieklassen Pillepalle, muss ich jetzt so sagen. Also deswegen sind es Einzelbauten, aber trotzdem, also Europa war halt stark.
Aber es sind nicht viele verfallen, es waren nicht viele und es sind aber von denen noch viele erhalten.
Ja, ganz ehrlich, sie sind nicht deswegen nicht mehr existent, weil sie verfallen sind, weil sie kaputt gegangen sind, sondern weil sie nicht mehr gewünscht waren. Mhm. Also es wurden aktiv zerstört, der größte Verlust war in den 90er Jahren. Inzwischen ist es wirklich ganz, ganz also tragisch, teilweise auch, wenn auch ich zu spät kam oder noch nicht das Wissen hatte. Gerade auch die Sachen aus dem eher Industriebereich gibt es ja auch. Also DDR hat ja nicht Einfamilienhäuser damit gebaut, sondern das sind dann halt Busbahnhofüberdachungen, das sind Parkplatzüberdachungen, das sind ja so Normalsachen, die keiner ansieht. Gewächshäuser in größerem Format, aber das ist ja auch alles tragend.
Mich interessiert das Thema Rotorblätter so sehr, weil das teilweise ja verwendet wird in der Architektur, also marginal, muss man sagen, aber es ist ein total spannendes Thema. Wir hatten im Dezember eine Episode dazu, als Anders Lenner ja aus Dänemark zu Gast war und der hat eben Teile von Rotorblättern an seiner Fassade eingesetzt. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, weil du da Expertin bist auf diesem Feld. Rotorblätter von Windkraftanlagen bestehen ja aus einem sehr langlebigen Material und haben eine kurze Nutzungsdauer. Wie bist du denn erstmal auf das Rotorblatt gekommen?
Also prinzipiell schwebte es natürlich im Raum, weil mir klar war, aus welchen Materialien die sind.
Ja, das ist so Duroplast.
Genau. Also das Harz ist Duroplaste, das sind langhaltende Harze. Mit Glasfasern in den neueren Flügeln, also vielleicht seit 10 Jahren, aber jetzt bitte nicht drauf festlegen, sind da auch vielleicht 5% Kohlenstofffaser mit dabei. Mhm. Also die Fasern sind die, die immer die Leistung bringen. Also das sind die Zugkräfte übertragen. Ja, ich hatte es natürlich im Blick. Ich habe auch drüber nachgedacht, weil natürlich das Müllproblem ist ja jetzt nichts Neues. Ich hatte immer auch drüber nachgedacht, was passiert eigentlich danach. Und diese Windkraftanlagen waren dann relativ schnell auch publik, dass die halt für 20 Jahre zugelassen sind. Ich habe natürlich mitgekriegt, oh, die ersten kamen in den 90ern, na, dann sind wir jetzt bald mal so weit. Und dann war es tatsächlich so, dass ich Martin Fröhlich von AFF getroffen habe und er mich fragte, was denkst denn du, was könnten wir wiederverwenden in der Architektur? Wie siehst du das? Weil ich halt drin stecke und nicht so roter Flügel. Das ist das Einzige, was mir einfällt, weil die sind so schön groß. Die sind unheimlich leistungsfähig. Die können das mehrfach als das, was wir in der Architektur brauchen. Ich kenne das Material. Also mir muss man das nicht nachweisen. Wir brauchen die Nachweise nur für die Zulassung. Ich weiß, dass das länger hält. Meine Gebäude, die sind jetzt 50, 60 Jahre alt und die sind wesentlich dünner. Also richtig schlank. Mein aktuelles Projekt, da rede ich von 2 bis 3 Millimetern und das hält.
Aber nicht tragend.
Es ist tragend. Es ist ein Dach als Sandwich-Konstruktion und wir wissen alle, Sandwich ist deswegen so tragfähig, weil sie sehr dünn einfach auf statische Höhe gehen. Und wenn ich die statische Höhe mache, aber mit hauchdünnen Deckschichten oder auch Stegen, dann funktioniert das. Und das ist 13 auf 12 Meter ein Oberlichtdach als Sandwich.
Spannweite 12 Meter, wow.
Okay, ich sag mal, Herr Isler hat es natürlich, das ist ein Schweizer Ingenieur, der hat es immer ausgereizt. Heinz Isler ist für mich wirklich die Koryphäe gewesen. Also seine Konstruktion, Tragwerke sind die dünnsten. Er hat das Material sehr, sehr gut gekannt. Er hat es wirklich ausgereizt. Also das ist der Grund, warum wir jetzt auch immer, also ich verstärke es gerade, weil Risse sind halt auch nicht schön. Ja. Es muss halt schon auch dicht sein und da kommen Probleme. Genau, ein paar Millimeter mehr hilft uns allen, aber trotzdem, jetzt kommen wir wieder Grundlagen, wenn ich etwas doppelt krümme oder halt Sandwich draus mache, dann ist es natürlich tragfähiger mit weniger Material. Das ist ja das, was die Schalenbauten alle tun. Ob jetzt in Stahlbeton oder in Kunststoffen, ist jetzt egal. Ich brauche weniger Material für größere Spannweiten. Und das ist mit dem Material genauso, nur dass wir hier halt, also ich bin wirklich im Millimeterbereich. 10 Millimeter ist für mich immer, boah, das ist aber ganz schön viel. Und die Windkraftflügeln, das ist das Spannende, die haben im tragenden Abschnitt eben 10 bis 20 Millimeter Vollmaterial, das heißt also wirklich GFK. Und die Fläche, die die Flügel dann eigentlich erst bildet, das ist vielleicht 3 Millimeter, das ist noch ein Sandwich, da ist noch Schaum mit drin. Das ist eigentlich nichts, wo man denkt, was? Und damit schafft ihr Spannweiten von, das Größte habe ich jetzt hier gesehen, 87 Meter Flügellänge.
Wahnsinn.
Ja, genau, es ist Wahnsinn, was das kann.
Jetzt kommen wir auch mal kurz zu den Zahlen. Du hattest mir ja eine super aktuelle Studie geschickt noch vor unserem Gespräch. Da kann ich mal ein paar Zahlen dann rausziehen. Und zwar ging es auch darum, also die Lebensdauer der im Betrieb befindlichen Windenergieanlagen wurde angenommen, um die Masse der Blätter in Deutschland bis 2050 abzuschätzen, also bis 2050. Das Ergebnis, eine Materialmasse von rund 700.000 Tonnen wird erwartet, bestehend aus knapp 500.000 Tonnen glasfaserverstärkten Polymerblättern und 200.000 Tonnen Hybridmaterial mit einem Masseanteil an kohlenstofffaserverstärkten Polymer von 12,4.000 Tonnen, wer es genau wissen will. So, das ist ja wirklich viel und du sagst, die können so viel. Seit 2018 ist es nicht mehr erlaubt, die zu verbuddeln. Vorher wurden die verbuddelt und als Gräber einfach akzeptiert und die lösen sich ja auch nicht auf. Also ist es verboten mittlerweile, auch erst seit 6 Jahren. Erstmal, bevor wir darüber sprechen, wie die überhaupt in die Architektur kommen und wo da der Haken vielleicht ist. Was passiert jetzt damit? Was machen die Hersteller jetzt mit den ganzen Rotorblättern?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe ja seit 2 Jahren bin ich an dem Thema wirklich intensiv dran, habe also Gespräche und da klang das noch weit weg. Und da haben die halt immer gesagt, ja, und na, wir haben unsere Studien und auch das ist ja sehr interessant und na, ja, und dann wird das vielleicht, keine Ahnung, gelagert. Ich weiß es nicht.
Wo lagert man so lange Tausende von Tonnen Material?
Ach, da gibt es große Flächen. Also das Ding ist ja, was man nicht vergessen darf, diese Flügel werden nicht produziert und dann werden die eingebaut, sondern auch da gibt es eine Zwischenlagerung. Mhm. Und das sind sehr große Flächen. Ich habe eine von denen gesehen, von einem der Hersteller. Und da sind halt beides. Also da liegen halt Flügel, die noch eingebaut werden, also die liegen zur Abholung bereit. Andere Flügel sind dort eben rückgekommen oder die haben so eine Zwischenposition. Und diese sind natürlich jetzt in der Fläche gelagert. Wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, dann kann man da auch in die Höhe stapeln. Und genau das wird getan. Unter der Hand wissen wir alle, es wird auch exportiert. Also es gibt einen ganz kleinen Markt von Wiederverwendung. Das gibt's auch, da wissen wir einfach nur nicht die Zahlen. Das ist natürlich das Positive, dass sie weiter genutzt werden in Ländern, die halt vielleicht nicht die hohen Zulassungen haben. Man muss dazu sagen, die Flügel werden halten. Das ist inzwischen bekannt. Oder aber, naja, was zurzeit auch ist, man wird natürlich versucht, dass sie eben nicht nach 20 Jahren abgebaut werden. Weil wir jetzt wissen, die 20 Jahre, die war eine Festlegung aus der Zulassung her. Sie halten länger. Es sind Beispiele bekannt, da sind die jetzt weitere 40 Jahre existent. Da sind wir also bei Lebensdauer von 60 Jahren. Das ist so alt wie meine Kunststoffbauten. Die machen auch noch weitere 40 Jahre. Ja. Und das ist das Fantastische daran.
Also wenn du sagst, exportierst, gibt sicherlich auch, also diese Verhäckselung und Verbrennung wird ja auch wahrscheinlich stattfinden. Was man dann thermische Verwertung nennt, aber was ja nichts anderes ist, als sie sozusagen zu verbrennen, um Energie zu gewinnen.
Ja, genau. Also was wir nicht vergessen dürfen, also das Material sind ja jetzt nicht nur die Flügel.
Ja.
Allein der Korpus, wo die Maschine drin ist, ist das gleiche Material. Dann gibt es immer noch so Seitenteile und das ist ja nur ein Industriezweig. Ja. Und das ist der kleinste Industriezweig für diese Materialgruppe. Also sagen wir so, der Müll, der jetzt auf uns zukommt, ist der Normalmüll, den wir in anderen Industriefeldern schon seit Jahren haben, wo auch keiner drüber spricht.
Um den Berg abzuwenden, was müsste passieren? Also wer trägt dann die Verantwortung dafür? Wenn die Hersteller, die sagen, die nehmen es halt teilweise zurück oder sie exportieren es, okay, dann ist für die das Problem erstmal gelöst. Und wenn da aus der Architektur aber jetzt eben Forschende kommen und sagen, lasst uns doch damit was machen, wie kooperativ sind die Hersteller da?
Sie sind sehr offen. Also sie freuen sich sozusagen. Sie würden auch gerade für die Anfänge Material bereitstellen, leider aber kein Geld. Und das ist unser Hauptproblem. Also wir können immer nur forschen, wenn auch Geldmittel da sind, weil ganz normal. Personalkosten, die Maschinen müssen bezahlt werden. Und das heißt, wenn wir jetzt rein über die Forschung gehen, wo es ja seit 2 Jahren immer wieder versucht wird, Forschungsgelder zu akquirieren, dauert das sehr lange. Also weil, naja, Forschung. Wenn man aber in die Architektur möchte, und das hat sich ja einfach gezeigt über die Jahrtausende unserer Erfahrung, sollten wir eigentlich ein Bauprojekt haben. Das ist meine Meinung, das ist auch das, was ich dann immer denjenigen sage. Also ich treffe welche, die in der Hersteller sind, ich treffe die Verarbeiter. Ich treffe auch welche, die halt sozusagen das Material, wenn es, wie heißt denn das? Die Verwerter, also nicht, ja doch, also als Abfallverwerter, das sind ja auch Spezialfirmen, 3 Stück in Deutschland oder so. Also es ist ja auch wenig. Und dann sage ich auch immer, gibt uns ein Bauprojekt und dann lösen wir alle Probleme. Aber dieses ganze Geforsche, dann können wir ja nur das machen, was wir beantragt haben. Also wir sind halt nur flexibel und ganz ehrlich, wir Architekten werden einfach nervös, wenn es länger als 2 Jahre dauert in der Beantragung. Wir sind halt irgendwo doch planer machend. Also wir wollen einfach Ergebnisse haben. Und das Problem ist wirklich, uns fehlt das Geld. Also uns nützt das Material nichts. Und wenn dann so viel Sand noch gesagt wird, ja, müssen Sie verstehen, wir wollen ja auch unsere Finanzen, müssen wir ja auch im Blick behalten. Wenn ich sage, ihr seid für euren Müll verantwortlich. Und auch ihr braucht Industriebauten. Die haben ja auch ihre Industriehallen. Die Industriehallen haben Fassaden. Warum stellen die in Metall her?
Nicht aus den Rotorblättern.
Ja, genau. Und da sage ich immer, Leute, wenn ihr das nächste Mal was habt, denkt an uns und sagt einfach, wir können euch nicht gern sagen, was es am Anfang kostet, aber mal ganz ehrlich, das Material kommt dann schon von uns. Hatte ich aber leider noch nie jemanden in der Gesprächsrunde, der gesagt hat, hey, Frau Vogt, das ist die Idee, das machen wir, ich melde mich nächste Woche und gebe Ihnen den Auftrag.
Da fehlt irgendwie noch ein Akteur in dieser Runde. Die politische Ebene vielleicht, wenn es um Verantwortung geht. Also die können ja nicht nur der Berufsstand Architekten und die Hersteller und man behakelt sich da eher wegen der Finanzen meistens. Im Endeffekt bräuchte es noch andere Akteure, die das fördern, kommunal, weil es ist ja am Ende für alle gut.
Das weiß ich nicht. Die Kommunen sind eigentlich schon dabei, weil teilweise ist es so, das darf man nämlich auch nicht vergessen, die Hersteller sind nicht die aktuellen Besitzer dieser Anlagen. Besitzer sind entweder Privatpersonen oder Kommunen. Und die Kommunen haben das Abfallproblem. Die Hersteller sagen, wir haben es verkauft. Und deswegen sagen die, ja, da sind wir raus. Also das tut uns leid, aber wir haben das das sagen die natürlich nicht so krass, aber so ist es dann. Die haben das Abfallproblem.
Okay, das ist ja allgemein ein Problem, das ja auch für andere Hersteller gelten soll, dass sich zumindest viele wünschen, auch aus der Architektur, dass die Hersteller dafür verantwortlich sind und eigentlich verpflichtet werden, ihre Produkte zurückzunehmen. Das wäre ein Hebel, dass die Hersteller sehr kooperativ werden würden, um dieses Problem dann zu lösen, so viele Rotorblätter wieder nehmen zu müssen.
Genau. Und das ist der Hebel, der durchaus von der Politik kommen sollte. Es steht ja auch im Raum, dass das immer mehr kommt. Also das wissen die Firmen auch. Deswegen gibt es überhaupt die Diskussion. Deswegen sitze ich mit den Leuten mal am Tisch.
Okay, das wären also jetzt die Rahmenbedingungen, die noch zu verbessern wären und die euch die Arbeit etwas erschweren. Nichtsdestotrotz forschst du. Dann würde ich gerne mal zu den Einsatzmöglichkeiten der Flügel überhaupt kommen. Also sie sind ja nicht nach Normen hergestellt, oder beziehungsweise nicht nach Normen, die wir in der Architektur haben oder in der Baubranche. Und es muss also aufwendig und abseits der Norm ja auch die Eignung geprüft werden. Du hast gerade gesagt, die Kosten dafür liegen eben dann bei euch. Wie wird denn aus einem Flügel ein Bauteil? Was muss der durchleben, um Bauteil zu werden?
Das klingt immer wahnsinnig aufwendig. Es ist eigentlich nicht. Es gibt dafür die Regelung Zulassung im Einzelfall. Und dann wird mit dem Prüfstatiker zusammen entschieden, welche Nachweise er braucht, um nachzuweisen, dass dieses Material in dieser Nutzung, also in diesem Tragwerk, verwendet werden darf. Und das liegt jetzt wirklich daran, als was wir es benutzen. Ob wir es als Fassadenpaneel benutzen, ob wir es tragend benutzen, horizontal, vertikal, schräg, was weiß ich. Ich hatte schon mal eine Zulassung im Einzelfall. Und das Wichtige war eigentlich der Kraftfluss. Das heißt, das Detail, das konstruktive Detail mussten wir nachweisen, dass es dauerhaft hält. Und das macht man dann mit Bauteiltests. Also das gibt's alles. Dann sagt man halt Prüfinstitut A, B, ich brauche ein Angebot. Wie viel kostet das? Das ist übrigens gar nicht die Welt. Ding ist nur, Bauherren stehen dann da und sagen, wie, das soll ich zahlen. Und das sind sie halt nicht gewohnt. Und was auch eben nicht bekannt ist, wie viel so eine Prüfung kostet. Es ist wirklich nicht so schlimm. Also wir müssen jetzt nicht mit einer Million rechnen. Das stimmt überhaupt nicht. Es sind ein paar tausend Euro. Es kostet ein bisschen Zeit. Aber danach sind sich auch alle sicher, dass es funktioniert. Was wir nicht erreichen werden, was ich auch wirklich nicht sehe, ist eine generelle Zulassung. Denn noch nicht mal im Neubau sind diese Materialien zugelassen. Also wenn ich neu baue, neu hergestellte Materialien, mit denen man Flugzeuge und Windflügel herstellt, muss ich die einzeln zulassen. Weil es ist ein nicht geregeltes Bauprodukt.
Flugzeug ist ein nicht geregeltes Bauprodukt?
Es sind ja keine Bauwerke. Das ist nämlich die Krux. Also ich schwebe in der Mitte zwischen Bauwerk, also Bau und Industriebau. Also wir haben ganz viele gleiche Wörter, aber die haben nichts miteinander zu tun. Ingenieurbaus sind professionell im Faserverbund. Ingenieure des Hochbaus haben vielleicht mal gehört, dass das Material existiert. Deswegen arbeite ich auch mit meiner Kollegin zusammen, weil die ist eingearbeitet. Die weiß einfach, was kann das, wie berechne ich das, was muss ich beachten. Alles kein Problem. Wenn wir bauen, dann sind die Architekten und die Tragwerksplaner müssen Hand in Hand arbeiten. Und wenn das richtig gut funktioniert, nämlich von Punkt 1 im Entwurf, dann sind das die genialsten Bauwerke überhaupt. Das ist alles kein Hexenwerk. Wir haben diese Menschen in Deutschland, auch für den Hochbau. Was wir nicht haben, sind die Bauherren.
Könnte man eigentlich die Hersteller dazu bewegen, so zu bauen, dass diese Bauteile als reguläre Bauteile fürs Bauen genutzt werden können?
Nein, das ist der falsche Weg. Also weil die Armen. Nein, man muss sich das so vorstellen. Das, was wir als Zulassung im Hochbau brauchen, das ist ein Witz gegen die Zulassung, die die schon haben. Also die Zulassung als Windflügel, das hat ja auch Jahrzehnte gedauert. Da sind Milliarden an Forschungsgeldern reingeflossen und fließen auch immer noch. Also die verbessern sich ja auch immer noch. Das ist natürlich jetzt nicht nur das Material, das Tragwerk, sondern ist auch die Dauerhaftigkeit, Reparaturfähigkeit. Jetzt die Umstellung, dass das eben nicht mehr die Duroplasten sind, sondern Thermoplasten, dass wir es also recyceln können. Die Produktion ist ein ganzes eigenes Themenfeld für sich. Die muss ja effizient sein, Material sparen, was weiß ich. Das sind Gelder, das sind Forschungsgelder. Und wir im Hochbau diskutieren gerade um eine Forschungsgelder für 100.000 Euro. Ingenieurbauten geben den Antrag noch nicht mal ab. Damit können die sich ja nicht mal selbst finanzieren. Und das ist einfach auch die Krux, in der ich hier auch schwebe. Wir haben ja noch nicht mal Forschungstöpfe für den Hochbau, mit der ich so eine Forschung überhaupt beantragen kann. Da wird immer gesagt, ja, kleiner machen. Und ich so, Leute, wie soll denn das gehen? Ich kann doch nicht 5 Jahre forschen, ob ich dieses eine Detail, ob das hält. Das kann ich euch vorher sagen, dass das hält. Ich muss es nur nachweisen. Und danach fangen wir an, ob das als Fassadenpaneel hält. Und dann fange ich an, ob das als Dach hält. Ja, dann sind wir in 50 Jahren noch keine Bauwerk dabei. Und das ist die Krux. Ich kann nicht über Forschung gehen. Meine Meinung, ich kann nicht hauptsächlich über Forschung gehen.
Wer experimentiert denn noch damit, Also wie groß ist die Rotorblatt-Forschungsszene?
Ich glaube, die ist extremst übersichtlich. Also die ich jetzt weiß, das ist natürlich auch so ein bisschen, mit wem ich schon in Kontakt gekommen bin. Also ist tatsächlich so, dass ich durch dieses Privatgespräch mit Martin Fröhlich, also AFF, mit reingezogen habe, die ich auch immer dabei behalte. Dann gibt es OX2 aus Aachen. Die sind sehr, sehr rührig. Die haben ein bisschen anderes Konzept als wir. Sie wollen die vollständigen Flügel verwenden. Und sie machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, haben auch schon einige Wirtschaftspreise damit gewonnen oder Innovationspreise. Die tun also richtig viel, um das Thema auch öffentlich zu machen, was teilweise auch wieder bundeslandabhängig ist, aber auch international sehr rührig. So, und das war's dann von Architekten, was ich weiß. Dann gibt es allerdings noch die Hochschulen. Das ist ganz wichtig. Und das sind die, die einfach mit im Dunstkreis sind. Also es gibt auch den Grund, warum ich zeitweise an der HTWK bin, weil hier gab es das Interesse bereits. Also die haben bereits eine Forschung gehabt in der Industrie, also sind ja Materialingenieure, ob man das wiederverwenden kann, weiterverwenden, umnutzen kann, diese Flügel. Allerdings nicht für den Hochbau, sondern auch für den Ingenieurbau. Die kommen jetzt langsam in den Hochbau, weil mich gab es dann plötzlich. Und ich so, was macht ihr denn da Schönes? Da gibt es also auch viel Druck, also da bleiben wir kontinuierlich dran, HTWK in Leipzig. Und genau diese Verknüpfung gibt es auch OX2. Der Herr Oberwitz ist gleichzeitig noch Professor für eine Architektur in der Hochschule in Darmstadt. Das heißt, auch hier haben sie, und dann jeder von uns macht natürlich noch weitere Netzwerke. Also die Hochschulen, es gibt schon einige, aber das sind jetzt die beiden Hochschulen, die wirklich auch ins Hochbau gegangen sind, wo es also Veröffentlichungen gibt. Wir leben von Veröffentlichungen. Alles, was geredet wird, ist sehr schön, dürfen wir aber als Quelle nicht benutzen, ist auch zu Recht. Und also wer schreibt, der bleibt, gibt überall. Und deswegen gibt es aber auch, das ist sehr auffällig, es gibt die letzten 2 Jahre extrem viele Veröffentlichungen zu dem Thema, international auch. Sehr oft von Studenten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, aber eben auch, und da bin ich jetzt wirklich auch dankbar, HTWK, jetzt einige erste Resultate von den Grundlagenforschungen, und da hoffe ich, dass es in nächster Zeit auch mehr gibt. Wir hatten einmal eine Spielerei für ein Tiny House, weil es ist natürlich alles immer theoretisch, man kann viel berechnen und entwerfen, und das ist total schön, einfach auch das, auch wir uns kennenlernen, das sind ja eben keine Ingenieure aus dem Hochbau. Wir kriegen dann auch immer so, oh Gott, was müssen wir jetzt beachten? Was sind eure Reglements? Und das also ist auch spannend, weil man sich kennenlernt, weil man die anderen Fachbereiche kennenlernt. Und wir können auch mal experimentieren. Und das tun wir wirklich real. Man besorgt sich Material und dann fängt man an zu spielen.
Ich würde jetzt gerne mal zu der Bedeutung von Rotorblättern kommen für die Bauwende. Also wir wissen ja, die Zahlen sind klar, werden immer wiederholt. Bauen verursacht 40% des CO2-Ausstoßes und 60% des Abfalls. Wir wissen jetzt schon, hier geht es eher um Müllvermeidung und Ressourcenschutz als um CO2 einzusparen. Also man spart nicht sonderlich viel CO2 ein, wenn man Rotorblätter verwendet.
Doch. Weil das Material, was dann verwendet wird, wird auf Null, geht als Null in die Gleichung ein. Also nicht mal, sondern Plus. Weil man muss ja alle Materialien sagen, und wenn man jetzt so eine ganze Fassade aus Altmaterial verwendet, dann ist das Null.
Was ich daran nicht verstehe, ist, wie aufwendig ist denn die Aufbereitung? Ne? Also ich meine, du kannst ja nicht einfach ein Windrad nehmen und das an die Fassade klatschen.
Doch, kann man schon. Dann ist aber nur der Wärmeschutz nicht gegeben und man muss noch ein bisschen gucken, ob der Wind durchpfeift. Aber prinzipiell kann man das tun. Also das ist jetzt die Sache, was verwende ich? Verwende ich einen Teil des Windrades? Und das ist zum Beispiel auch eine Übung.
Ja, und Transport müsste ja auch in die CO2-Berechnung mit rein?
Ja, natürlich, der Transport. Und dann kommt immer so lustige Sachen. Ja, der Transport, um Gottes Willen, so ein Windrad von Norddeutschland nach Süddeutschland, das ist doch wahnsinnig lang. Wo ich sage, ja, Entschuldigung, aber wo kommt denn euer Holz nochmal her? Also das ist was so, lasst mal die Bälle flach und tut jetzt mal nicht so, als ob das woanders nicht existiert. Ja, wir haben den Transport für jedes einzelne Material, bitte lasst uns mal nicht den Transport entscheiden, ob wir ein Windrad benutzen.
Naja, das ist ja ein berechtigter Einwand. Man sagt ja, also besonders CO2-neutral sind natürlich die regionalen Baumaterialien. Es ist ja dieses Beispiel, was ich genannt habe, das Tree in Kopenhagen. Das sieht natürlich auch besonders schick aus. Und inwieweit ist das ein Zeichen, das man setzt, mehr als dass es wirklich zur CO2-Reduzierung führt?
Es führt zur CO2-Reduzierung. Weil wie gesagt, wenn ich ein Abfallprodukt verwende, das sind dann mehrere Kilo bis zu mehreren Tonnen, dann habe ich das verwendet. Das ist sehr viel Material. Wenn ich stattdessen ein anderes Material, was ich hätte neu produzieren und bereitstellen müsste, nicht verwende. Und ja, ich muss natürlich dieses Flügel, muss ich vielleicht auch schneiden. Ich muss es einbauen. Ich muss es verändern. Ich muss auch, also da geht auch wieder Material rein. Es geht auch Arbeitskraft rein. Es geht natürlich auch Finanzen da rein. Aber das geht bei dem anderen auch. Und deswegen finde ich diese CO2-Berechnung wirklich sehr ehrlich. Also ich habe das Material, das geht mit Null rein, existiert. Lass es bei einer Fassade wirklich, das sind mehrere Tonnen. Das spielt eine große Rolle, ob ich die mehreren Tonnen eingeben muss in die Firma oder nicht. So wie es jetzt ist, gehen wir als Null rein, also weil es ein Abfallprodukt ist, aus einer anderen Sparte. Holz geht als Minus ein. Wie immer die das geschafft haben, da bin ich neidisch. Also man muss es schon auch inhaltlich nachvollziehen können, inwieweit das real ist, inwieweit das auch ethisch bleibt. Weil es gibt zum Beispiel auch die große Diskussion, dass warum muss der Hochbau jetzt eigentlich die Wirtschaft retten? Warum müssen wir Abfallprodukte aus anderen Wirtschaftszweigen verwenden? Warum machen wir das überhaupt? Warum sind die Architekten wieder so blöd und nehmen den Müll der anderen Leute? Ja, weil wir so sind. Weil wir halt nicht nur uns sehen, weil wir nicht nur unsere, was weiß ich, unsere kleine Welt sehen, sondern wir lernen von Tag 1, dass wir die Retter der Welt sind. Ich habe wenige Ingenieure getroffen, die wirklich ein schlechtes Gewissen haben. Ich habe viele Architekten getroffen, die ein schlechtes Gewissen haben.
Wenn wir schon die Welt retten, dann sollte es wenigstens gefördert werden.
Ja, und vielleicht besser gefördert werden als hier mal ein schöner kleiner Preis mit Anerkennung, weil es so hübsch aussieht. Und das ist das Nächste, was mich natürlich auch immer wahnsinnig nervt. Das sehe ich jetzt auch in denen, weil ich, gibt uns eine Bauaufgabe. Oh ja, da können Sie doch mal ein Bild machen, wo ich denke, ein Bild. Wissen Sie eigentlich, was für Wissen ich benötige, um ein Bild herzustellen? Das ist so, also das ist auch so eine Reduzierung wieder der Architektenaufgabe, wo ich auch sage, wie wäre es mal, Sie geben uns schon mal ein Jahr Vorlauf, dann können wir Ihnen sogar mehrere Varianten anbieten, weil aktuell arbeiten wir Architekten, die sich mit diesen neuen Szenarien beschäftigen, wir machen das alles nebenbei. Und das, dafür braucht man auch Zeit und Geld. Und das ist das Problem, aber das kennt ja das Wettbewerbswesen auch.
Was machst du als Nächstes? Wie willst du das Thema weiter voranbringen? Steht da was an in eurer kleinen Forschungscommunity?
Ja, wir sind nach wie vor auf der Suche nach Bauherren und haben uns jetzt mit einer anderen Firma zusammengetan für Parkhäuser, die also spezialisiert, unter anderem spezialisiert für Parkhäuser sind, die also einen sehr großen Kundenstamm haben. Und jetzt sind wir wieder bei dem Bild. Also AFF muss Bilder produzieren. Dadurch, dass wir jetzt schon so lange in dem Thema sind, wissen die ja auch ungefähr, was geht. Ich habe schon mal kleine Untersuchungen gemacht mit Teilen, das war sehr schön, nämlich was es kann, dass es eben nicht nur einfach Paneele sind, sondern hey, biegt es, krümmt es, das geht richtig. Und dann suchen wir also als Dreiergespann Auftraggeber. Und da hoffe ich, dass das, naja, wir machen es halt nebenbei, vielleicht nächstes Jahr mal soweit ist. Und das würde mich freuen, weil ganz ehrlich, wir brauchen auch mal eine Aufgabe. Ohne Aufgabe tröpfelt das immer ganz schön vor sich hin, weil wir alle gut zu tun haben. Zudem, mal so Eigenwerbung, da hätte ich dann wieder Zeit. Also ich habe gerade eine große Sanierung, die ich betreue als Bauleitung. Nächstes Jahr wäre dann mal ging.
Super. Also, wer das hört und jemanden braucht, vielen Dank für das Interview, Pamela Vogt.
Ich danke dir.
Und das war's für heute. Am 21. und 22. November findet das Heinze Baunetz Klimafestival in der Station in Berlin statt. Den Link für weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Es wird interessante Gäste geben, von der BRK-Präsidentin Andrea Gebhardt über den Professor Carlo Ratti, über Anna Heringer, die Lehmbauexpertin. Schaut einfach mal vorbei auf der Website. Außerdem ist die Heinze Architektur gestartet und steht unter dem Motto Bauen im Bestand. Nachhaltiges Bauen, Bauen mit Holz. Die nächste, auch Fortbildungspunkte bringende Veranstaltung, findet am 12.09. in Wien im MAK, Museum für angewandte Kunst, statt. Es folgen München, Stuttgart, Köln und Frankfurt. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst und wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architektur.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk, verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024. Und das war's für heute. Am 21. Nein, aus! Aus! Und das war's für heute. Und das war's für heute. Am 21. und 22. Au! Aus!